ARD.
Israel zeigt sich besorgt wegen der Lage in Syrien, wo aufständische Islamisten immer weiter vorrücken.
Und Israel reagiert mit Luftangriffen auf angebliche Waffenlieferungen von dort an die Hisbollah im Libanon.
Einen Hoffnungsschimmer gibt es für die Menschen im Gazastreifen. Es laufen wieder Gespräche über eine Waffenruhe.
Und der Bundestag debattiert über einen FDP-Antrag, in dem gefordert wird, die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern auszustatten.
Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und aus der NDR-Info-Nachrichtenredaktion ist Martin Seiler mit dabei.
Hallo.
Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge Luftangriffe auf Ziele an der syrisch-libanesischen Grenze geflogen. Im Visier Routen, die angeblich für Waffenlieferungen an die Hisbollah genutzt werden. Unter anderem wurden zwei Grenzübergänge bombardiert.
Ja, und die Lage in Syrien wird von Israel natürlich auch genau beobachtet. Die aufständischen Islamisten rücken dort weiter nach Süden vor. Nach übereinstimmenden Berichten staatlicher und oppositionsnaher Medien sind die Rebellen nur noch 5 Kilometer von der Großstadt Homs entfernt. Israel ist besorgt, sowohl was eine mögliche Machtübernahme in Syrien durch radikale Islamisten angeht, als auch über eine mögliche verstärkte Präsenz iranischer Kräfte zur Unterstützung von Präsident Assad. Zur Lage in Syrien jetzt Anna Osius aus Kairo.
Wer Homs kontrolliert, kontrolliere ganz Syrien, sagen Beobachter. Die drittgrößte Stadt Syriens gilt als strategisch wichtig, weil es für Damaskus die Verbindung zum Mittelmeer darstellt. Gestern erst hatten die Aufständischen die Stadt Hama erobert. Meldungen, dass sich die Regierungstruppen nun auch aus Homs zurückziehen würden, wurden von der staatlichen Nachrichtenagentur dementiert. Offenbar versuchten die Regierungstruppen, den Milizen mit Barrieren den Weg nach Homs zu erschweren. So wurden Erdwälle auf der Verbindungsstraße aufgeschüttet und eine Brücke soll gesprengt worden sein. Angesichts der drohenden Kämpfe sind tausende Menschen aus Homs auf der Flucht. Insgesamt rechnen die Vereinten Nationen in Syrien mit bis zu 1,5 Millionen Flüchtlingen. Die Assad-Herrschaft scheint zu wackeln. Medienberichten zufolge soll Russland seine Bürger aufgefordert haben, die syrische Hauptstadt Damaskus zu verlassen. Das könnte ein Zeichen sein, dass Russland als langjähriger Verbündeter des syrischen Präsidenten Assad seinen Kurs aktuell geändert haben könnte. Assad ist so stark in Bedrängnis wie seit Jahren nicht mehr.
Ein Bericht von Anna Osius.
Unterdessen kommt aber wieder Bewegung in die Verhandlungen über eine Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe im Gazastreifen.
Ja, da tut sich wieder was. Israels Präsident Herzog spricht von intensiven Gesprächen, die geführt würden, und hat sogar so ein bisschen angedeutet, dass es in den kommenden Stunden oder Tagen etwas zu verkünden geben könnte. Aus Tel Aviv berichtet unser Korrespondent Julio Segador.
Hamas-Sprecher Bassem Naim zeigt sich in der Türkei in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP vorsichtig optimistisch.
Yes, there are reactivation.
Ja, es gibt eine Wiederbelebung der Verhandlungsgespräche, auch wenn es noch keine endgültige Vereinbarung gibt. Ich denke, es ist keine riesengroße Herausforderung, eine Vereinbarung zu erzielen.
A big challenge to reach a deal.
Zuletzt war eine Vereinbarung in Gaza an den Maximalforderungen beider Seiten von Israel und der Hamas gescheitert. Es scheint also Bewegung in die Gespräche gekommen zu sein. Das sieht auch Gershon Baskin im Interview mit dem Radiosender Kan so. Baskin war in der Vergangenheit immer wieder in Geiselverhandlungen involviert. Die Hamas verlangte bisher von allen immer die Zusage, dass der Krieg endet. Es sieht nicht danach aus, dass die israelische Regierung bereit ist, dies zuzusagen. Am Anfang des Krieges hat die Hamas aber noch eine weitere Sache gefordert, nämlich, dass palästinensische Gefangene aus den Gefängnissen freigelassen werden. Heute sagt sie das nicht mehr. Da scheint es einen Schlüssel zu geben, auf den man sich geeinigt hat. Dass der Punkt Freilassung der palästinensischen Geiseln lange Zeit ein mögliches Abkommen verhindert hat, erklärt in einem Interview im israelischen TV der US-Botschafter in Israel, Jacob Liu. Israel hätte dies besser kommunizieren sollen, seine leise Kritik an die Regierung.
I think that the resistance has come.
Ich denke, dass der Widerstand mehrheitlich von der Hamas kam, aber einiges von dem, was die israelische Regierung getan hat, hat den Fokus in einer Weise weg von der Hamas verschoben, was nicht hilfreich war. Auch auf israelischer Seite gibt es einen vorsichtigen Optimismus über eine mögliche Einigung mit der Hamas. Vielleicht biete sich jetzt die Gelegenheit für ein Geiselabkommen, erklärte der neue Außenminister Gidon Saar am Rande eines OSZE-Treffens in Malta. Israel meine es ernst mit einem Geiselabkommen. Er hoffe, so Saar, dass es erreicht werden könne, und zwar so schnell wie möglich. Worte, denen Adam Hajjaj nur wenig Glauben schenkt. Sein Cousin ist seit über einem Jahr im Gazastreifen in der Hand der Hamas. Wie viele andere Angehörige der Geiselopfer ist er verzweifelt. Ich weiß nicht, ob es ein Abkommen geben wird oder nicht, ob überhaupt etwas vorankommt. Aber ich sage mit ganzem Herzen, ich glaube nicht mehr an die Politik, nicht an rechts oder links. Ich vertraue nur auf meine Gebete, in denen ich Gott bitte, ihn mir zurückzubringen. Das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Ich habe kein Vertrauen mehr in niemanden. Ich glaube kein Wort mehr. Ich will nur, dass er zurückkommt. Immerhin hat Katar die Verhandlungen wieder aufgenommen. Zuletzt hatte das Emirat seine Vermittlungsbemühungen auf Eis gelegt aus Frust über Israel und die Hamas. Erst wenn beide Bereitschaft und Ernsthaftigkeit zeigten, wollte Katar sich wieder als Vermittler einschalten. Dies scheint jetzt wieder der Fall zu sein.
Aus Tel Aviv berichtete Julio Segador.
Allerdings hat es im Norden des Gazastreifens gleichzeitig in den vergangenen Stunden wieder schwere israelische Luftangriffe gegeben. Der Krieg geht also weiter.
Richtig, und das mit vielen Toten heute, wie es von palästinensischer Seite heißt. Mehr als 30 Menschen seien bei dem Angriff auf einen Wohnblock in der Stadt Beit Lahia getötet und viele weitere verletzt worden. Unter den Trümmern der Häuser sollen sich demnach noch viele Menschen befinden. Aber auch diese Angaben lassen sich jetzt erstmal nicht unabhängig überprüfen.
Ja, wechseln wir den Schauplatz und werfen einen Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Russische Streitkräfte haben da laut Militärbeobachtern in Kiew weitere Geländegewinne gemacht.
Ja, den Angaben zufolge sind sie in der ostukrainischen Stadt Kurarowe weiter vorgerückt. Auch nördlich davon haben die Russen weitere Ortschaften besetzt, heißt es. Berichtet wird aber auch, dass Moskau dabei durchaus hohe Verluste zu beklagen hat.
Ja, und der Bundestag hat sich heute auch mit der Ukraine beschäftigt, genauer gesagt mit dem Thema Taurus. Die FDP hat dem Parlament einen Antrag vorgelegt mit der Forderung, dass dieses Waffensystem an die Ukraine geliefert werden soll. Darüber wird ja schon seit anderthalb Jahren diskutiert, aber Kanzler Scholz lehnt diese Lieferung bekanntlich bisher ab. Mario Kubina hat die Debatte für uns verfolgt.
Oleksiy Makeyev ist an diesem Freitagmittag in den Bundestag gekommen. Der ukrainische Botschafter ist oben auf der Besuchertribüne des Plenarsaals und er hebt den Daumen. Unten am Rednerpult steht gerade Johann Wadephul, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Er versichert:
Herr Botschafter, dass wir hinter Ihnen stehen und dass wir Sie unterstützen werden.
Und zwar unabhängig davon, wie die Neuwahl im Februar ausgeht. Angesichts der vielen Toten in der Ukraine
sollten wir darauf verzichten, hier Wahlkampf zu machen im Deutschen Bundestag und kleinteilige Geländefortschritte zu markieren, wie wir das jetzt in zwei Reden gehört haben.
Sagt der CDU-Politiker. Den Anfang in dieser Taurus-Debatte macht FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Die Liberalen fordern in einem Antrag, dass Deutschland der Ukraine diesen Marschflugkörper zur Verfügung stellt, in der Hoffnung, dass die Verteidiger damit Munitionslager oder Gefechtsstände der russischen Angreifer zerstören können, auch weit hinter der Front. Dürr wirft den Sozialdemokraten vor,
dass man das, was man wirklich braucht, was die Menschen in der Ukraine wirklich brauchen, nicht liefern will und bedauerlicherweise aus parteitaktischen Gründen.
Ein Vorwurf, den die SPD zurückweist. Aus Sicht des Außenpolitikers Ralf Stegner gehen die Liberalen leichtfertig mit Fragen von Krieg und Frieden um.
Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt unseren Kanzler darin, keine Waffen zu liefern, die weit in das russische Staatsgebiet hineinreichen, weil wir keine Eskalation des Krieges wollen.
Da ist er, der Vorwurf, die andere Seite gieße Öl ins Feuer. Johann Wadephul von der Unionsfraktion verwahrt sich dagegen. Es sei schließlich der russische Machthaber, der immer weiter eskaliere. Was auffällt, das Wort Taurus nimmt Wadephul heute nicht in den Mund. Vielleicht auch, weil er die Umfragewerte kennt. Laut dem ARD-Deutschland-Trend von November sind 3/5 der Befragten dagegen, den Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Und auch die Grünen treten diesmal in der Taurus-Frage nicht so entschieden auf wie sonst.
Ich halte weder etwas von der Ausschließerritis des Kanzlers noch etwas von öffentlichen Debatten über einzelne Waffensysteme und Schaufensteranträge.
stellt die Abgeordnete Deborah Düring fest. Was ein bisschen überrascht, denn die Grünen haben die Diskussion über dieses eine Waffensystem namens Taurus immer wieder befeuert. AfD und BSW vertreten in der Debatte die Ansicht, der Krieg in der Ukraine betreffe Deutschland nicht. Und die Linke spricht sich für Friedensverhandlungen aus. Am Ende wird der FDP-Antrag an den zuständigen Parlamentsausschuss überwiesen. Über eine Taurus-Lieferung müsste ohnehin die Bundesregierung entscheiden. Aber die Debatte heute zeigt, das Thema ist im Wahlkampf angekommen.
Ein Bericht von Mario Kubina aus Berlin.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.